Státní jazyková zkouška základní, německý jazyk, písemná část, jaro 2013. Texty pro porozumění slyšenému. Unser Hörverständnistest besteht aus zwei Hörtexten. Beide Texte hören Sie zweimal. Beim Hören können Sie sich Notizen machen oder die Aufgaben gleich lösen. Für die Aufgaben haben Sie noch Zeit, sowohl nach dem ersten als auch nach dem zweiten Hören. Nehmen Sie bitte das Arbeitsblatt 3, tragen Sie oben rechts Ihre Identifikationsnummer ein und lesen Sie die Aufgaben 1 bis 12 zum ersten Teil des Textes. Sie haben 2 Minuten Zeit. Jetzt hören Sie den ersten Teil. Für das Lösen haben Sie dann 2 Minuten Zeit. Subtest A.
2 Tage in Berlin auf den Spuren der ehemals geteilten Stadt.
Der Berliner Senat hat im Januar dieses Jahres die Karl-Marx-Allee und das Hansaviertel zur Aufnahme in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes vorgeschlagen. Die Karl-Marx-Allee befindet sich im ehemaligen Ost-Berlin und hieß bis 1961 Stalin-Allee. Das Hansa-Viertel liegt im ehemaligen West-Berlin und wurde zur gleichen Zeit gebaut wie die Stalin-Allee. Heidi und Thomas sind 2 Tage in Berlin und wollen sich die beiden Baukomplexe ansehen, die ein Beispiel für die unterschiedliche Auffassung der modernen Nachkriegsarchitektur in Ost und West sind. Sie interessieren sich auch für die Berliner Mauer, die viele Jahre lang West-Berlin von Ost-Berlin und der DDR abgetrennt hat. Heidi und Thomas sitzen nach einem Bummel durch die Karl-Marx-Allee in einem kleinen Café. Hören Sie ihr Gespräch.
So, jetzt bestellen wir erstmal einen Kaffee. Wie hat dir denn die Karl-Marx-Allee gefallen, Thomas?
Ich war beeindruckt. Die breite Straße, die monumentalen Bauten und alle Häuser sind in perfektem Zustand.
Sie stehen ja unter Denkmalschutz und wurden deshalb originalgetreu saniert und renoviert.
Aber ehrlich gesagt, ich habe mich auf dieser Prachtstraße ein bisschen wie in Moskau gefühlt, wie auf einer Magistrale in der Hauptstadt der ehemaligen Sowjetunion. Dieselbe pompöse Architektur, monumentale Wohnblöcke, gegachelte Fassaden, viele Ornamente, Rosetten, Säulen.
Natürlich, die Straße ist ja nach sowjetischem Vorbild gebaut worden. Früher hieß sie Frankfurter Allee und am 21. Dezember 1949 erhielt sie den Namen Stalinallee. An diesem Tag hatte nämlich Josef Vissarionowitsch Stalin seinen 70. Geburtstag. Sie sollte ein Paradebeispiel für die sozialistische Architektur der Nachkriegsjahre werden.
Das war in der Zeit des Personenkults um Stalin. Auf den Architekten lastete damals sicher ein großer politischer Druck und sie mussten sich ihre Inspirationen in Moskau holen.
Ja, sicher. Manche nennen diese Architektur übrigens spöttisch Zuckerbäcker-Architektur.
Zuckerbäcker-Architektur? Warum denn das?
Wegen der vielen Ornamente, Rosetten, bunten Kacheln, Türmchen. Findest du nicht auch, dass manche Häuser wie große Torten aussehen, die mit Schlagsahne und Früchten verziert sind?
Dazu muss man aber schon viel Fantasie haben. Auf jeden Fall möchte ich nicht in so einem riesigen Plattenbau wohnen.
Die Wohnungen waren aber damals heiß begehrt. Berlin war doch im Krieg sehr zerstört worden und alle, die in der Stalinallee eine Wohnung bekommen konnten, waren glücklich. Dort hatten sie 2 bis 3 Zimmer, ein Bad, Balkons, einen Lift. Am meisten freuten sie sich aber über die Zentralheizung. Das war ein ungewohnter Komfort im Nachkriegsdeutschland. Wie ich gehört habe, sind viele Leute heute noch sehr zufrieden in diesen Wohnungen.
Das kann schon sein. Ich habe dort auch Dachterrassen und Atelierwohnungen gesehen. Aber die ersten Bewohner der Stalinallee, das waren doch sicher nur hohe Parteifunktionäre.
Das schon, aber nicht alle. Auch ganz normale Bürger konnten dort eine Wohnung bekommen. Zum Beispiel viele der Arbeiter, die die Häuser gebaut haben.
Weil du gerade gesagt hast, Arbeiter. Jetzt erinnere ich mich daran, dass 1953 die Bauarbeiter in der Stalinallee gestreikt haben.
Ja, es kam zu einem Streik. Sie haben ihre Arbeit niedergelegt, weil die Arbeitsnormen immer weiter erhöht werden sollten. Sie sollten immer schneller arbeiten.
Die Unruhen haben sich dann aber immer weiter ausgebreitet und es kam zu einem Volksaufstand gegen das DDR-Regime, der sich über das ganze Gebiet Ostdeutschlands verbreitet hat.
Ja, das alles begann am 17. Juni 1953.
Das heißt, in diesem Jahr ist der 60. Jahrestag dieses Aufstands. Er wurde ja dann von sowjetischen Panzern unterdrückt, wie später auch 1968 der Prager Frühling in der damaligen Tschechoslowakei.
Ja, das war eine schwere Zeit. Aber jetzt bestelle ich mir noch ein Stück Torte, Thomas. Das Gespräch über die Zuckerbäcker-Architektur hat mir Appetit gemacht. Dir auch?
Noch ein Stück Torte? Nein. Ich würde jetzt lieber ein Bier trinken. Außerdem wollen wir uns doch noch das Hansaviertel ansehen.
Nach dem Spaziergang im Hansaviertel gehen wir dann in einen Biergarten. Einverstanden? In welchem Sektor der geteilten Stadt lag eigentlich das Hansaviertel?
Im britischen Sektor. Die Häuser im Hansaviertel waren im Zweiten Weltkrieg durch Bombenangriffe zu 90% zerstört worden. Dadurch waren dort große freie Flächen entstanden. Und man konnte ganz locker bauen. Dort gibt es Wohnhäuser, die von Grünanlagen umgeben sind, kleine Parks und viele Kinderspielplätze. Hochhäuser wechseln mit Flachbauten und dazwischen gibt es auch Einfamilienhäuser.
Das wird mir sicher gefallen.
Man hat sich dabei von der Architektur in den Vereinigten Staaten, Frankreich und den skandinavischen Ländern inspirieren lassen. Jedes Haus dort sieht anders aus. Man wollte sich damit zur Demokratie und individuellen Freiheiten bekennen. Das Viertel sollte einen Gegensatz zur Monumentalarchitektur in Ostberlin darstellen.
Das ist sicher auch gelungen. Jetzt können wir nur hoffen, dass der Vorschlag des Berliner Senats angenommen wird.
Und die beiden Baukomplexe, die Karl-Marx-Allee und das Hansaviertel, auch wirklich in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes eingetragen werden. Sie hätten es verdient.
Nun hören Sie den ersten Teil noch einmal und anschließend haben Sie noch 2 Minuten Zeit zum Lösen und Kontrollieren der Aufgaben.
So, jetzt bestellen wir erstmal einen Kaffee. Wie hat dir denn die Karl-Marx-Allee gefallen, Thomas?
Ich war beeindruckt. Die breite Straße, die monumentalen Bauten und alle Häuser sind in perfektem Zustand.
Sie stehen ja unter Denkmalschutz und wurden deshalb originalgetreu saniert und renoviert.
Aber ehrlich gesagt, ich habe mich auf dieser Prachtstraße ein bisschen wie in Moskau gefühlt, wie auf einer Magistrale in der Hauptstadt der ehemaligen Sowjetunion. Dieselbe pompöse Architektur, monumentale Wohnblöcke, gegachelte Fassaden, viele Ornamente, Rosetten, Säulen.
Natürlich, die Straße ist ja nach sowjetischem Vorbild gebaut worden. Früher hieß sie Frankfurter Allee und am 21. Dezember 1949 erhielt sie den Namen Stalinallee. An diesem Tag hatte nämlich Josef Vissarionowitsch Stalin seinen 70. Geburtstag. Sie sollte ein Paradebeispiel für die sozialistische Architektur der Nachkriegsjahre werden.
Das war in der Zeit des Personenkults um Stalin. Auf den Architekten lastete damals sicher ein großer politischer Druck und sie mussten sich ihre Inspirationen in Moskau holen.
Ja, sicher. Manche nennen diese Architektur übrigens spöttisch Zuckerbäcker-Architektur.
Zuckerbäcker-Architektur? Warum denn das?
Wegen der vielen Ornamente, Rosetten, bunten Kacheln, Türmchen. Findest du nicht auch, dass manche Häuser wie große Torten aussehen, die mit Schlagsahne und Früchten verziert sind?
Dazu muss man aber schon viel Fantasie haben. Auf jeden Fall möchte ich nicht in so einem riesigen Plattenbau wohnen.
Die Wohnungen waren aber damals heiß begehrt. Berlin war doch im Krieg sehr zerstört worden und alle, die in der Stalinallee eine Wohnung bekommen konnten, waren glücklich. Dort hatten sie 2 bis 3 Zimmer, ein Bad, Balkons, einen Lift. Am meisten freuten sie sich aber über die Zentralheizung. Das war ein ungewohnter Komfort im Nachkriegsdeutschland. Wie ich gehört habe, sind viele Leute heute noch sehr zufrieden in diesen Wohnungen.
Das kann schon sein. Ich habe dort auch Dachterrassen und Atelierwohnungen gesehen. Aber die ersten Bewohner der Stalinallee, das waren doch sicher nur hohe Parteifunktionäre.
Das schon, aber nicht alle. Auch ganz normale Bürger konnten dort eine Wohnung bekommen. Zum Beispiel viele der Arbeiter, die die Häuser gebaut haben.
Weil du gerade gesagt hast, Arbeiter. Jetzt erinnere ich mich daran, dass 1953 die Bauarbeiter in der Stalinallee gestreikt haben.
Ja, es kam zu einem Streik. Sie haben ihre Arbeit niedergelegt, weil die Arbeitsnormen immer weiter erhöht werden sollten. Sie sollten immer schneller arbeiten.
Die Unruhen haben sich dann aber immer weiter ausgebreitet und es kam zu einem Volksaufstand gegen das DDR-Regime, der sich über das ganze Gebiet Ostdeutschlands verbreitet hat.
Ja, das alles begann am 17. Juni 1953.
Das heißt, in diesem Jahr ist der 60. Jahrestag dieses Aufstands. Er wurde ja dann von sowjetischen Panzern unterdrückt, wie später auch 1968 der Prager Frühling in der damaligen Tschechoslowakei.
Ja, das war eine schwere Zeit. Aber jetzt bestelle ich mir noch ein Stück Torte, Thomas. Das Gespräch über die Zuckerbäcker-Architektur hat mir Appetit gemacht. Dir auch?
Noch ein Stück Torte? Nein, ich würde jetzt lieber ein Bier trinken. Außerdem wollen wir uns doch noch das Hansaviertel ansehen.
Nach dem Spaziergang im Hansaviertel gehen wir dann in einen Biergarten. Einverstanden? In welchem Sektor der geteilten Stadt lag eigentlich das Hansaviertel?
Im britischen Sektor. Die Häuser im Hansaviertel waren im Zweiten Weltkrieg durch Bombenangriffe zu 90% zerstört worden. Dadurch waren dort große freie Flächen entstanden und man konnte ganz locker bauen. Dort gibt es Wohnhäuser, die von Grünanlagen umgeben sind, kleine Parks und viele Kinderspielplätze. Hochhäuser wechseln mit Flachbauten und dazwischen gibt es auch Einfamilienhäuser.
Das wird mir sicher gefallen.
Man hat sich dabei von der Architektur in den Vereinigten Staaten, Frankreich und den skandinavischen Ländern inspirieren lassen. Jedes Haus dort sieht anders aus. Man wollte sich damit zur Demokratie und individuellen Freiheiten bekennen. Das Viertel sollte einen Gegensatz zur Monumentalarchitektur in Ostberlin darstellen.
Das ist sicher auch gelungen. Jetzt können wir nur hoffen, dass der Vorschlag des Berliner Senats angenommen wird.
Und die beiden Baukomplexe, die Karl-Marx-Allee und das Hansaviertel, auch wirklich in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes eingetragen werden. Sie hätten es verdient.
Jetzt lesen Sie die Aufgaben 1 bis 12 zum zweiten Teil des Textes. Sie haben 2 Minuten Zeit. Jetzt hören Sie den zweiten Teil. Für das Lösen haben Sie dann 1 Minute Zeit.
Und was machen wir morgen?
Wir wollen doch einen Spaziergang auf dem Mauerweg machen.
Vom Mauerweg habe ich schon viel gehört. Er soll sehr interessant sein. Wie lange hat eigentlich die Berliner Mauer die Stadt geteilt?
Gebaut wurde sie am 13. August 1961. Die politische Wende war 1989, also 28 Jahre.
Soviel ich weiß, ist von der Berliner Mauer aber fast gar nichts mehr übrig geblieben. Man hat sie nach der Wende und der Wiedervereinigung Deutschlands fast völlig abgerissen.
Das stimmt. Die Deutschen sind gründlich und die Mauer wurde fast komplett beseitigt. Der Mauerweg führt dort entlang, wo früher die Mauer stand. Manchmal sieht man dort noch Mauerreste oder einen Wachturm.
Aber die neugierigen Touristen wollen doch sicher vor allem die Mauer sehen.
Deshalb hat man auch stellenweise ein Stück der Mauer wieder aufgebaut.
Das ist ja direkt kurios.
Der Weg führt aber auch durch Felder und Wälder. Der Mauerweg ist deshalb besonders für Radtouren sehr beliebt.
Wieso Felder und Wälder? Die Mauer führt doch durch die Stadt Berlin.
Nicht nur durch die Stadt. Die Mauer führt um das ehemalige West-Berlin herum. Der Mauerweg ist 160 Kilometer lang. Er ist aber für die Touristen in verschiedene kürzere oder längere Abschnitte eingeteilt. Überall gibt es Informationstafeln in mehreren Sprachen. In regelmäßigen Abständen helfen Übersichtspläne bei der Orientierung.
An der Berliner Mauer sind aber auch viele Menschen gestorben. Sie wurden zum Beispiel bei einem Fluchtversuch nach West-Berlin von den ostdeutschen Grenzsoldaten erschossen.
An die Toten erinnern Gedenksteine und Kreuze. Die Zahl der Opfer ist nicht genau bekannt, weil die Behörden der DDR alle Informationen über die Toten an der Mauer unterdrückt und keine vollständigen Akten dazu angelegt haben. Dort sind nicht nur Flüchtlinge erschossen worden, sondern manchmal auch Menschen, die sich nur in das Grenzgebiet verirrt hatten.
Führt dieser Mauerweg auf der ehemaligen ostdeutschen oder westdeutschen Seite?
Meistens auf der westdeutschen Seite. Manchmal aber auch auf der ostdeutschen Seite, auf dem sogenannten Kolonnenweg der ehemaligen DDR-Grenztruppen.
Wo wollen wir unseren Spaziergang beginnen?
Am besten an der Gedenkstätte Bernauer Straße 111, weil dort die Folgen des Mauerbaus besonders drastisch zu sehen sind. Die Mauer führte direkt zwischen den Wohnblöcken hindurch. Familien, die dort nicht weit voneinander wohnten, wurden getrennt. Als dort die Mauer gebaut wurde, versuchten manche Leute sogar aus den Fenstern ihrer Häuser nach West-Berlin zu springen. Eine 80-jährige Frau ist dabei ums Leben gekommen.
Ja, davon habe ich gehört. Einigen ist der Sprung aber auch gelungen.
Ja, weil die West-Berliner Feuerwehr für sie Sprungtücher aufgehalten hat. Aber dann hat das DDR-Regime die Fenster zumauern lassen und später wurden diese Häuser abgerissen.
Ja, die Mauer ist ein trauriges Kapitel in der deutschen Geschichte.
Im August dieses Jahres soll ein Marathon auf dem Mauerweg stattfinden, für den sich schon Teilnehmer aus vielen Ländern der Welt angemeldet haben.
Ein Lauf über 160 Kilometer? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, das ist eine sportliche Höchstleistung, die Überwindung und Mut erfordert. Die Teilnehmer wollen mit diesem anstrengenden Lauf der Opfer der Berliner Mauer gedenken. Man kann sich aber auch für Läufe über kürzere Strecken anmelden.
Jetzt hören Sie den zweiten Teil noch einmal und anschließend haben Sie noch eine Minute Zeit zum Lösen und Kontrollieren der Aufgaben.
Und was machen wir morgen?
Wir wollen doch einen Spaziergang auf dem Mauerweg machen.
Vom Mauerweg habe ich schon viel gehört. Er soll sehr interessant sein. Wie lange hat eigentlich die Berliner Mauer die Stadt geteilt?
Gebaut wurde sie am 13. August 1961. Die politische Wende war 1989, also 28 Jahre.
Soviel ich weiß, ist von der Berliner Mauer aber fast gar nichts mehr übrig geblieben. Man hat sie nach der Wende und der Wiedervereinigung Deutschlands fast völlig abgerissen.
Das stimmt. Die Deutschen sind gründlich und die Mauer wurde fast komplett beseitigt. Der Mauerweg führt dort entlang, wo früher die Mauer stand. Manchmal sieht man dort noch Mauerreste oder einen Wachturm.
Aber die neugierigen Touristen wollen doch sicher vor allem die Mauer sehen.
Deshalb hat man auch stellenweise ein Stück der Mauer wieder aufgebaut.
Das ist ja direkt kurios.
Der Weg führt aber auch durch Felder und Wälder. Der Mauerweg ist deshalb besonders für Radtouren sehr beliebt.
Wieso Felder und Wälder? Die Mauer führt doch durch die Stadt Berlin.
Nicht nur durch die Stadt. Die Mauer führt um das ehemalige West-Berlin herum. Der Mauerweg ist 160 Kilometer lang. Er ist aber für die Touristen in verschiedene kürzere oder längere Abschnitte eingeteilt. Überall gibt es Informationstafeln in mehreren Sprachen. In regelmäßigen Abständen helfen Übersichtspläne bei der Orientierung.
An der Berliner Mauer sind aber auch viele Menschen gestorben. Sie wurden zum Beispiel bei einem Fluchtversuch nach West-Berlin von den ostdeutschen Grenzsoldaten erschossen.
An die Toten erinnern Gedenksteine und Kreuze. Die Zahl der Opfer ist nicht genau bekannt, weil die Behörden der DDR alle Informationen über die Toten an der Mauer unterdrückt und keine vollständigen Akten dazu angelegt haben. Dort sind nicht nur Flüchtlinge erschossen worden, sondern manchmal auch Menschen, die sich nur in das Grenzgebiet verirrt hatten.
Führt dieser Mauerweg auf der ehemaligen ostdeutschen oder westdeutschen Seite?
Meistens auf der westdeutschen Seite, manchmal aber auch auf der ostdeutschen Seite. Auf dem sogenannten Kolonnenweg der ehemaligen DDR-Grenztruppen.
Wo wollen wir unseren Spaziergang beginnen?
Am besten an der Gedenkstätte Bernauer Straße 111, weil dort die Folgen des Mauerbaus besonders drastisch zu sehen sind. Die Mauer führte direkt zwischen den Wohnblöcken hindurch. Familien, die dort nicht weit voneinander wohnten, wurden getrennt. Als dort die Mauer gebaut wurde, versuchten manche Leute sogar aus den Fenstern ihrer Häuser nach West-Berlin zu springen. Eine 80-jährige Frau ist dabei ums Leben gekommen.
Ja, davon habe ich gehört. Einigen ist der Sprung aber auch gelungen.
Ja, weil die West-Berliner Feuerwehr für sie Sprungtücher aufgehalten hat. Aber dann hat das DDR-Regime die Fenster zumauern lassen und später wurden diese Häuser abgerissen.
Ja, die Mauer ist ein trauriges Kapitel in der deutschen Geschichte.
Im August dieses Jahres soll ein Marathon auf dem Mauerweg stattfinden, für den sich schon Teilnehmer aus vielen Ländern der Welt angemeldet haben.
Ein Lauf über 160 Kilometer? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, das ist eine sportliche Höchstleistung, die Überwindung und Mut erfordert. Die Teilnehmer wollen mit diesem anstrengenden Lauf der Opfer der Berliner Mauer gedenken. Man kann sich aber auch für Läufe über kürzere Strecken anmelden.